Das Allerwichtigste, was man braucht, ist eine gewisse Empathie, eine Einfühlsamkeit, weil eben genau man hat da Menschen in schweren Situationen sitzen. Es gibt unterschiedlichste Gründe, warum man arbeitslos wird oder warum man auf Suche nach einer neuen Arbeit ist, obwohl man eigentlich noch weiterhin in einer Arbeitsstelle steckt. Und da tatsächlich empathisch mit umzugehen, zu suggerieren, ich nehme sie ernst und ich sehe das Problem und ich verstehe das und dem möchten wir uns jetzt gemeinsam annehmen, sozusagen als Team dieses Problem zu lösen. Da muss man wahnsinnig eine Einfühlsamkeit für entwickeln.
Career to go.
Was macht man in einem bestimmten Job?
Career to go.
Career to go.
Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
Study Drive fragt nach.
Hallo und herzlich willkommen zu Career to go, dem Karriere-Podcast von Study Drive. Mein Name ist Constanze Marie Teschner. Die Bundesagentur für Arbeit hat, wie die meisten Ämter in Deutschland, leider keinen guten Ruf. Ich glaube, man tut dieser wichtigen Institution Unrecht, wenn man sich an überspitzte Berichte aus den Medien klammert und episodische Erzählungen zu viel Bedeutung zumisst. Um meiner Vermutung und Hoffnung auf den Grund zu gehen, habe ich mir Carsten Kannengießer eingeladen. Er ist Arbeitsvermittler bei der Bundesagentur für Arbeit. Zudem ist er auch noch IT-Fachbetreuer und Inhouse-Kompetenztrainer für seinen Standort in Freiburg. Er selbst hat auch auf der Seite des Arbeitssuchenden gesessen und kennt demnach alle Perspektiven. Ich hätte mir also keinen besseren Gast aussuchen können. Herzlich willkommen, Carsten.
Vielen, vielen Dank. Das ist ein schönes Intro. Nein, nein, das beschreibt es schon sehr, sehr gut. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. Bevor ich sehr viele Fragen an dich richte und eben alle deine Perspektiven kennenlernen möchte, spielen wir unser Entscheidungsspiel, um dich als Person etwas näher kennenzulernen. Hast du Lust?
Sehr, sehr gern. Ich bin gespannt.
Pizza oder Pasta?
Pasta.
Lesen oder schreiben?
Lesen.
Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Spontanität oder Planung?
Kommt drauf an, aber eher gern Planung.
Superheld oder Bösewicht?
Superheld.
Anrufen oder Textnachricht?
Anrufen.
Kuchen oder Eiscreme?
Eiscreme.
Smartphone oder Laptop?
Der Zeit wegen verbringe ich mehr Zeit am Laptop.
Morgenmensch oder Nachtmensch?
Oh, Morgenmensch.
Kunstmuseum oder Sportveranstaltung?
Kunstmuseum.
Schwarz-Weiß oder bunt?
Bunt.
Einzelgänger oder Teamplayer?
Einzelgänger.
Carsten, vielen Dank. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Das hätten wir noch länger machen können, aber ich habe ja, wie gesagt, auch noch einige Fragen mitgebracht. Carsten, was ist denn dein akademischer Background und wie bist du zur Bundesagentur für Arbeit gekommen? Ich habe ja gerade schon so ein bisschen angeteased, ja, dass du jetzt nicht dich direkt zielgerichtet dort beworben hast, sondern über Umwege, nenne ich es mal, dazu gekommen bist, richtig?
Ja, also ich bin, glaube ich, nicht so das klassische Beispiel für die Agentur für Arbeit. Mhm. Ich habe tatsächlich ganz viel wirres Zeug studiert, weil ich mir lange ich konnte mich nicht entscheiden, sagen wir so, was ich werden will. Und irgendwann dann so ganz kurz, knapp vorm Fachabitur damals, habe ich entschieden, ich möchte Journalist werden. Mhm. Und das führte dazu, dass ich dann Medien- und Kommunikationsmanagement studiert habe in Osnabrück, was erstmal eine super Entscheidung war, langfristig aber dazu führte, dass dieses ganze, oh, es geht viel um Gesellschaft und Politik, das war alles so ein bisschen so nicht das, was ich unbedingt wollte. Ich wollte eher in so einen Fachjournalismus, Videospiele, so jung, jung wie man ist, so wilde Gedanken hat man. Und lustigerweise wurde ich aber seitens meiner damaligen Professoren und Professorinnen sehr stark beeinflusst zu sagen, hey, du bist super gut im akademischen Kontext, überleg dir wirklich, ob du einen Master machen willst. Und das hatte ich bis dahin gar nicht auf dem Schirm. Und habe dann aber tatsächlich einen Master angeschlossen in der Geschlechterforschung, in Gender Studies. Weil ich mich in meinem Bachelorverlauf sehr stark mit so gesellschaftlichen Rollenbildern auseinandergesetzt habe. Und da ist natürlich Gender Studies so prädestiniert gewesen, naheliegend. Ja. Und bin nach Freiburg gezogen in die Schwarzwaldmetropole, um Gender Studies zu studieren. Und das war ein wahnsinnig interdisziplinärer Studiengang. Also ich hatte sehr viel mit der Amerikanistik zu tun, mit den Medienkulturwissenschaften, mit den Kunstwissenschaften. Und da habe ich mich super wohl gefühlt. Und das führte dann auch tatsächlich dazu, dass ich in dem Bereich bleiben wollte, aber letztlich gibt es da gar nicht so viele Stellen. Da kann man gerne bei Stiftungen landen oder ja bei Vereinen, die sich irgendwie um Emanzipationsanliegen oder Gleichstellungsanliegen kümmern. Und nee, ich bin tatsächlich im Theater danach gelandet. Was ich nicht bereue, es war eine wahnsinnig schöne Zeit.
Ja, okay, sehr gut. Ja, viele Wege führen nach Rom, würde ich sagen. Und ich finde ja auch, dass diese Zeit, der Berufseinstieg, die Zeit ist, in der man Sachen ausprobieren kann und ja, in der man sich orientieren sollte und auch mal unterschiedliche Wege ausprobieren kann. Und ich höre aber heraus, dass du da dann nicht glücklich geworden bist oder hattest du es dann irgendwann satt? Wie ging es weiter?
Tatsächlich glücklich würde ich schon sagen. Ich war sehr glücklich. Es ist einfach ein wahnsinnig kreatives Feld. Ich war dann als Pressesprecher, Öffentlichkeitsarbeiter und in der Theaterpädagogik angestellt. Mhm. Das heißt so ein bisschen, es fühlte sich an wie der verlängerte Arm des Deutschunterrichts, so mit Abschlussklassen über Schiller und Goethe zu sprechen. Aber es war schön, es war gewinnbringend für mich. Nur leider, und das ist so das Manko, das viele Leute wahrscheinlich kennen, die sich ein bisschen in diesem Kulturbetrieb umtreiben, weder hat man langfristig eine gute berufliche Sicherheit, weil natürlich je nach Spielzeit und Intendanz an einem Theater, da wechselt immer viel, da ist immer ein Umbruch. Ja. Und letztlich auch ist leider die Bezahlung im Kultursektor häufig sehr mau. Mhm. Und ich dann damals dachte so, hey, ich gehe studieren, ich nehme dafür einen Studienkredit auf, kam an den Moment zu sagen, den muss ich auch irgendwann abzahlen.
Ja.
Und dafür müsste ich jetzt mal Geld verdienen. Und das führte dazu, dass ich mich daraufhin aus dem Theater heraus arbeitslos gemeldet habe und das erste Mal mit der Bundesagentur für Arbeit in Kontakt stand.
Mhm. Da öffnete sich ja dann eine ganz andere Tür, eine ganz andere Perspektive, oder? Wie bist du dann da eingestiegen?
Ja, ich war eine gewisse Zeit ganz normal als arbeitsloser Mensch gemeldet. Ich hatte einen wahnsinnig tollen Betreuer, der letztlich auch dafür verantwortlich ist, dass ich jetzt auf der anderen Seite des Schreibtischs sitze, der recht schnell sehr viel Potenzial in mir gesehen hat. Und mit mir, und das ist also der Background oder so der Kern der Arbeit, mit mir gemeinsam Chancen und Ideen ausgearbeitet hat. Und währenddessen in diesem Brainstorming kam er so auf den Gedanken, hey, Herr Kannengießer, wie würden Sie sich das denn vorstellen? Ich meine, Sie haben Gender Studies studiert, Diversity, das ist ein wichtiges Thema für Behörden. Könnten Sie sich denn auch vorstellen, an meiner Stadt hier zu sitzen? Mhm. Für mich war das erstmal so ein Bam-Moment, so ein wer denkt schon dran, dass beim Arbeitsamt zu arbeiten ein Job ist. So.
Ja, hat man jetzt erstmal nicht so ganz auf dem Schirm.
Richtig. Und vor allem mit meinem doch, ich will nicht sagen unsteten, aber doch ein bisschen kreativeren Lebenslauf, hätte ich nie gedacht, dass es überhaupt in Erwägung gezogen werden könnte. Mhm. Weil man ja doch, und da muss ich mich selbst verhaften, weil ich damals selbst von einem sehr starren behördlichen Bild ausgegangen bin, von so einer Agentur für Arbeit. Und nee, da hat er mich echt auf den Boden geholt und hat mir wahnsinnig die Hand gereicht und hat mir viel von seinem Arbeitsalltag erzählt. Und ich dachte mir so, hey, irgendwie knüpft es doch an das an, was ich sehr gemocht habe in meinem Studium. Und zwar mit Menschen zu arbeiten, zu kommunizieren und ja auch tatsächlich viele Lebensläufe mal kennenzulernen. Menschen zu helfen und gleichzeitig aber auch immer im Hintergrund so ein bisschen das zu haben, so eine gewisse Verantwortung mit zu übernehmen. Das zog sich durch das Studium einfach durch und das fand ich so wunderschön, dass sich das dann doch wieder in einem Berufsbild wiederfindet. Das war so ein Jackpot-Moment.
Ja, sehr viele Fäden haben dann da wieder zusammengefunden und im Endeffekt hast du da dann doch deine Perspektive gesehen. Dennoch hattest du ja sicherlich ein paar fachliche Lücken. Also als Quereinsteiger ist es ja nun mal einfach so. Wie konntest du die schließen und dann ja erfolgreich einsteigen?
Ja. Es ist tatsächlich so, man unterschätzt, was diese Menschen da in der Agentur für Arbeit, in der Bundesagentur für Arbeit eigentlich alles leisten, weil da steckt viel mehr dahinter, als einfach nur am Schreibtisch zu sitzen und irgendwelche Anträge zu sichten und mit Leuten über ihre beruflichen Wünsche zu sprechen. Da geht es viel darum, wie funktioniert denn so ein Arbeitsmarkt oder wie finde ich denn mit diesen Personen die richtige Weiterbildung? Ja, und das alles vor diesem Hintergrund, dass diese Leute natürlich auch meistens in einem Bezug von Arbeitslosengeld sind und das mit ganz vielen Rechten und Pflichten verknüpft ist. Und das ist etwas, das hat mich am Anfang wirklich so ein bisschen umgehauen, weil ich dachte, puh, den Einstieg habe ich mir leichter vorgestellt. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin eigentlich just zum Beginn der Covid-Pandemie bei der Bundesagentur eingestiegen. Das heißt, es bestand keine große Möglichkeit zu hospitieren bei Kollegen und Kolleginnen. Das war Abstand halten, nicht zu viele Leute in einem Büro. Und das war alles sowieso recht schnell auf digital umgestellt, dass viel mehr telefonisch beraten wurde als vor Ort. Das heißt, es war viel Learning by Doing, Selbststudium, tatsächlich auch einfach mal anpacken und machen. Und ich habe für mich recht schnell die Strategie herausgefunden, ganz offen damit umzugehen, dass ich nicht als der Fachexperte da sitze, sondern ganz ehrlich mit den Leuten zu sein. Wissen Sie, Sie sind der erste Astrophysiker, der bei mir sitzt. Möchten Sie mir denn mal erzählen, was machen Sie denn oder was haben Sie denn eigentlich gemacht? Und das bietet dann auch einfach eine ganz andere Grundlage, miteinander ins Gespräch zu kommen, als einfach da zu sitzen und das Gegenüber nimmt an, man wüsste schon alles über den Beruf. Mhm. Ja, also eigentlich einen Dialog zu eröffnen. Und das hat maßgeblich dazu beigetragen, glaube ich, wie ich auch inzwischen mit den Leuten arbeite und sie berate.
Ja.
Und das Gute ist, ich hatte aber immer Kollegen und Kolleginnen zur Seite, die wahnsinnig unterstützend waren. Ich konnte immer, jederzeit, auch nach dem Feierabend, nochmal kurz anrufen und fragen und sagen, hey, bei mir brennt gerade die Hütte, ich brauche Hilfe. Und da war, es gab nie den Moment, dass mich jemand abgelehnt hat oder mir nicht helfen konnte. Und das Gute ist, letztlich hat auch die Bundesagentur für Arbeit ein Onboarding-Programm. Das ist auch was ganz Wichtiges. Das war einfach nur zu dem Zeitpunkt zu Covid, ja, pausiert, will ich es nennen, oder erstmal auf Halde gestellt. Und demnach konnte ich etwas verspätet, aber dann doch im Laufe der folgenden Monate langsam mal damit beginnen, in Online-Seminaren das fachlich wirklich Wichtige zu lernen, rechtliche Grundlagen zu lernen. Und das klingt dann immer erstmal ganz langweilig, aber das Onboarding-Programm ist echt gut. Also selbst Recht macht dann plötzlich so ein bisschen Spaß.
Ja, also hast du aus der Not heraus sozusagen deine eigenen Strategien entwickelt, um ja auch deine eigene Ansprache mit den KundInnen zu finden, was ja auch dann eine schöne Geschichte ist oder eben ein innovativerer Ansatz vielleicht auch. Und danach ja kam dann ja noch das fachliche Wissen hinterher. Gerade hast du uns schon so eine kleine Sneak Peek gegeben, was so deine Aufgaben umfasst. Können wir da noch ein bisschen tiefer reingehen? Welche Aufgaben prägen deinen Alltag?
Also es ist tatsächlich so, 3/4 des Tages, würde ich jetzt mal grob einschätzen, sind wirklich Beratungsgespräche. Telefonisch, per Video oder persönlich. Menschen da haben, mit ihnen über ihre Wünsche zu sprechen, aber auch über die Hindernisse, die sie aktuell vielleicht vor sich haben, finanziell, familiär etc. Über ihren Werdegang zu sprechen und tatsächlich auch einfach ganz aktiv zu beraten. Wie sieht's denn gerade aus? Wie kann ich Ihnen denn helfen seitens mal einem Check der Bewerbungsunterlagen? Wie kann ich Ihnen denn helfen, das richtige Weiterbildungsprogramm zu finden? Aber auch so Dinge wie, hey, Sie haben wirklich, oder ganz häufig ist das so ein Thema, dass Menschen sich viel schlechter einschätzen, wenn es um so Dinge wie Vorstellungsgespräche geht, weil so, ehrlich gesagt, ja, eine Arbeitslosigkeit, so ein Beschäftigungsverlust häufig auch mit einer Einbuße im Selbstbewusstsein einhergeht.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Da sind wir leider in, ich würde sagen, tatsächlich in Europa, Zentraleuropa immer noch sehr, sehr leistungsgesteuert.
Ja.
Menschen ohne Arbeit, das ist immer noch so ein Tabuthema, will ich es nennen. Und viele haben da auch tatsächlich wirklich, ja, die fühlen sich im Stolz verletzt ein wenig, auch sich überhaupt melden zu müssen bei uns oder Beratung in Anspruch zu nehmen. Und die da wieder zu empowern und wieder aufzubauen, auf die Beine zu stellen und zu sagen, hey, jeder zweite Mensch wird einfach mal arbeitslos. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Dafür gibt es uns. Und wir sind jetzt dazu da, sie wieder auf die Beine zu bringen und das Beste rauszuholen. Und sehen Sie es eher als eine Chance. So, das ist so die Message. Und das macht wirklich 3/4 des Tages aus, würde ich sagen. Und das letzte Viertel, das puzzelt sich immer so ein bisschen nach Sachlage zusammen. Also man muss sich das nicht klassisch vorstellen, dass wir in unisono als eine Person alles machen für die Menschen. Also wir sind nicht die gleichen Menschen, die zum Beispiel über das Arbeitslosengeld entscheiden und irgendwelche Anträge da verschicken. Und da gibt es ganz unterschiedliche Positionen bei uns im Haus oder in der Bundesagentur. Ich in der Arbeitsvermittlung habe tatsächlich einen Schwerpunkt auf diesem Beratungsfeld und tatsächlich auch zu gucken, wie bringe ich denn diese Menschen mit Arbeitgebern zusammen. Und das hat auch ganz häufig mit einer Netzwerkarbeit zu tun. Das heißt, entweder intern im Haus mit zum Beispiel den Beratenden für die Arbeitgeber im Kontakt bleiben. Da geht es aber auch ganz häufig um Coaching-Anbieter, wo wir sagen, hey, wir können Sie unterstützen, indem wir Ihnen ein Coaching finanzieren, dass man da ganz viel miteinander in der Netzwerkarbeit steht. Und tatsächlich, du hast es ja eingehend auch so schön angemerkt, bei uns übernimmt man gerne auch noch so Zusatzrucksäcke. Bei mir ist das tatsächlich der IT-Fachbetreuer. Bedeutet, ich bin auch dafür zuständig, für mich im Team so eine Klarheit zu schaffen, welche meiner KollegInnen braucht denn gegebenenfalls mal Unterstützung bei bestimmten IT-Verfahren. Oder ganz häufig kommen KollegInnen auch ganz direkt auf mich zu und sagen, hey, könntest du mir mal dabei und dabei helfen? Und das ist dann immer der Moment, wo ich so einspringe und sage, ja klar, dafür bin ich dann Experte und dafür mache ich mir im Kalender einen Termin frei und das kriegen wir hin. Und dann setzt man sich wirklich gemeinsam hin, guckt sich spezielle Programme an, die wir im Haus verwenden oder eben auch ganz basic Dinge wie, hey, mein Mailprogramm funktioniert nicht mehr, könntest du mir mal helfen? Also man ist so ein bisschen der Vorort Notfall-IT-Support, würde ich häufig sagen. Genau.
Okay, ja. Ja, klar. Und auch die Digitalisierung geht ja nicht an der Bundesagentur vorbei. Du hast gerade schon in so einem Nebensatz gesagt, dass ihr auch Online-Beratung macht. Das war mir gar nicht so bewusst, dass das mittlerweile ja auch möglich ist, aber wahrscheinlich auch aus Covid entstanden, oder?
Ich glaube, langfristig war es eh auf der Agenda. Mhm. Covid war letztlich so der beste Zeitpunkt zu sagen, hey, jetzt ist aber wirklich 5:05, wir sollten uns da mal besser aufstellen. Und die Agentur hat da wahnsinnig viel getan und vielen Leuten auch tatsächlich, die eventuell vor Covid schon mal bei uns gemeldet waren und sich wieder melden, um Beratung oder Hilfe zu bekommen, die sind immer ganz verwundert und sagen, ach, oh, verrückt, sie beraten jetzt auch per Videotermin. Und wir so, ja, super, und das machen wir auch sehr, sehr gerne, weil es tatsächlich ein bisschen von dieser Pflicht des persönlichen Vorbeikommens entbindet.
Ja.
Und ich finde, das steht auch so ein bisschen, ja, prognostisch für das, was die Agentur für Arbeit in den nächsten Jahren machen wird, weg von diesem statischen und unflexiblen hin mehr zu einer ganz individuellen Beratung. Hm. Und wenn dann tatsächlich jemand mal irgendwie 60 Kilometer weit weg sitzt und hat einfach nicht die Möglichkeit, mobil zu sein und vorbeizukommen, dann sagen wir ja klar, lassen Sie uns irgendwie über eine App oder tatsächlich über eine ganz einfache Videoeinladung miteinander sprechen. Hm. Das gehört im Großen und Ganzen zur Digitalisierungsstrategie der Agentur.
Ja. Ja, total gut und ja, hilft euch dann ja auch, euren Alltag, eure Arbeit besser zu bewältigen. Dennoch stehen euch, wie ja auch irgendwie jedem, Herausforderungen gegenüber. Die gibt's halt auch immer wieder im Alltag. Wie sieht es bei dir aus? Welche Herausforderungen begegnen dir und wie löst du sie?
Das ist gar nicht so easy, weil das häufig sind das mehrere Schichten an Herausforderungen, die sich gegenseitig so ein bisschen bedingen. Mhm. Also die großen Herausforderungen sind tatsächlich, dass wir häufig auf sogenannte Megatrends reagieren. Thema Digitalisierung, aber auch Thema demografischer Wandel in der Gesellschaft. Mhm. Ein Großteil der Boomer-Generation geht in Rente. Das bedeutet, es herrscht ein Fachkräftemangel. Ja. Unsere Aufgabe ist es, junge Menschen dazu zu bringen, hey, möchtest du nicht Fachkraft werden? Könntest du dir vorstellen, in dem und dem Bereich wird es Arbeitskräfte brauchen? Da auch ganz bewusst zu sagen, hey, wir zeigen euch die Optionen, die ihr habt, auf. Und das hängt auch ganz stark mit dem Thema Digitalisierung zusammen letztlich. Mhm. Und Digitalisierung wird bei uns nicht nur als ein Servicegedanke gesehen, zu sagen, hey, wir bieten jetzt Videotermine an, sondern auch gleichzeitig als so eine Umweltfrage, eine Frage von Verantwortungsbewusstsein für Gesellschaft und Umwelt, weil wir damit mit dieser ganzen Digitalisierungssache natürlich auch ein bisschen wegkommen von diesem, wir verschicken wie viele zigtausend Briefe und das wird jetzt alles ein bisschen ja umweltfreundlicher, würde ich behaupten. Und tatsächlich auch barrierefreier für Menschen, die eventuell sonst gar nicht die Möglichkeit hätten, mit uns in Kontakt zu treten oder Hemmungen hätten oder ja tatsächlich sonst viel mehr Unterstützung bräuchten, mit uns ins Gespräch zu kommen. Da hilft uns halt das alles sehr, sehr stark. Und das sind Dinge, die passieren jetzt alle sehr ad hoc. Ne? Wir wissen alle, das ist etwas, das bahnt sich schon seit vielen, vielen Jahren an. Und aber jetzt wird es so brisant, dass wir wirklich sagen, wir müssen jetzt in Bewegung kommen, wir müssen flexibel werden. Und das merken wir einfach jeden Tag. Das beginnt eventuell mit Kleinigkeiten wie tatsächlich Menschen in meiner Betreuung melden mir, sie können ihre App nicht benutzen, ihre Bundesagentur für Arbeit App, um mit mir zu kommunizieren. Und dann da tatsächlich in so eine Fehleraufklärung zu gehen, woran liegt es denn, wie können wir dann helfen, damit das überhaupt möglich ist. Das sind häufig so, ich würde sagen, Hemmnisse oder Steine, die uns so ein bisschen im Weg liegen, die müssen wir erstmal zur Seite räumen. Oder eben auch das Thema, was wir eben hatten mit dem gewissen Stolz, dass es tatsächlich auch Menschen gibt, die haben wirklich ein Problem damit zu sagen, hey, ich bin arbeitslos und ich beziehe jetzt Leistungen. Das merke ich zunehmend, ist tatsächlich ein generationales Ding. Zusammenhängt auch mit dem Thema, ich würde behaupten, so die Generation ab Millennials und jünger, wir tendieren nicht mehr dazu, uns einen Arbeitgeber zu suchen und uns ein Leben lang diesem Arbeitgeber zu versprechen, zu verschreiben, das sehr genau, sondern wir sind da weitaus flexibler und das ist fast schon etwas, was, wenn man sich jetzt mal den Arbeitsmarkt oder viele Branchen anguckt, fast schon eine Normalität geworden ist, dass eine gewisse Flexibilität abverlangt wird. Eine Reisebereitschaft, eine Umzugsbereitschaft, eine interne Weiterentwicklungsbereitschaft und das sind Dinge, da ist eine Schnelllebigkeit reingekommen, da müssen wir als Bundesagentur für Arbeit am Ball bleiben und wir müssen wissen, was sind denn diese Trends und was können wir da tun. Und das sind halt so größere Dinge, die müssen wir im Auge behalten. Und das kommt dazu zu den ganzen Kleinigkeiten, die da im Alltag immer wieder rumschwirren. Ich glaube, langweilig wird uns nie.
Ja, das höre ich raus. Nun sind die Aufgaben, die du zu bewältigen hast und mitunter auch die Herausforderungen ja deutlich. Das sind einige und ich nehme auch wahr, dass dir das gelingt. Ich möchte gern wissen, wie. Welche Skills hast du, die es dir ermöglichen, deinem Job so passioniert auch nachzugehen?
Das ist eine gute Frage. Das ist immer so das mit sich selbst ins Gericht gehen und reflektieren.
Ja. Was machst du sonst mit deinen
Ja, oder? Genau. Nein, ich glaube, das Allerwichtigste, was man braucht, ist eine gewisse Empathie, eine Einfühlsamkeit. Weil eben genau, man hat da Menschen in schweren Situationen sitzen. Es gibt unterschiedlichste Gründe, warum man arbeitslos wird oder warum man auf Suche nach einer neuen Arbeit ist, obwohl man eigentlich noch weiterhin in einer Arbeitsstelle steckt. Und da tatsächlich empathisch mit umzugehen, zu suggerieren, ich nehme sie ernst und ich sehe das Problem und ich verstehe das und dem möchten wir uns jetzt gemeinsam annehmen, sozusagen als Team, ne, um dieses Problem zu lösen. Da muss man wahnsinnig eine Einfühlsamkeit für entwickeln. Ja. Und das hängt ganz eng damit zusammen, wie gut man kommunizieren kann. Lustigerweise nicht nur sprachlich und schriftlich, sondern zunehmend auch rhetorisch, weil es ist echt schon eine Herausforderung, wenn man am Tag mehrere Menschen da sitzen hat. Und Körpersprache ist einfach ein wahnsinniges Element in dieser Kommunikation. Wie gestaltet sich so ein offenes Gespräch? Aber auch tatsächlich so der Background, wie führt man denn eigentlich ein Gespräch? Wie ist das denn aufgebaut, dass man auch am Ende wirklich zu einer Art, ja, einem Ziel kommt, mit dem man gemeinsam d'accord ist und wo man sagt, ja, das sehen wir beide so, das möchten wir so verfolgen, das ist ein Ziel bis zum nächsten Mal, bis man sich zum Beispiel sieht. Das sind tatsächlich Methoden, die lernt man Gott sei Dank im Job und auch im Onboarding. Aber es ist etwas, wenn man da eine gewisse Kompetenz schon mitbringt, hilft es enorm. Ja, also sehr, sehr enorm. Ja. Und man mag es kaum glauben, auch Kreativität spielt so ein bisschen eine Rolle. Man mag es nicht glauben, so im Büroalltag in der Behörde. Aber tatsächlich, man wird mit so vielen Lebensmodellen konfrontiert und da braucht es eine gewisse Kreativität, mit den Leuten Zukunftsmodelle zu entwickeln, Visionen zu entwickeln, die aber nicht zu weit von der Realität entfernt sind, also dass sie noch erreichbar bleiben. Das ist ein Ding und meines Erachtens, weil wir jetzt auch das Thema Digitalisierung hatten, ich glaube, man braucht eine gewisse Leidenschaft für das Thema IT, EDV, weil tatsächlich in dem Zuge alles wird digital, muss man einfach auch gut mit Computer umgehen können, schreiben können, Anwendungen verwenden können. Und da braucht man auch in diesem ganzen Umbruch, alles wird modernisiert und ständig im Wandel, braucht man ein gewisses Gefallen daran, ja, sich mitzuentwickeln. Das sind, glaube ich, so die Kernkompetenzen. Und dann sprinkelt man da immer noch ein bisschen Persönlichkeit mit rein. Das tut dem auch gut.
Tut dem auch ganz gut. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich höre immer mal wieder raus, wie du lobend über deine KollegInnen sprichst und auch darüber, wie sich die Strukturen in dieser Behörde ändern. Kannst du es nochmal auch ein bisschen mehr auf den Punkt bringen? Wie nimmst du die Unternehmenskultur, die Zusammenarbeit bei der Bundesagentur für Arbeit wahr?
Ja, ich bin anfangs tatsächlich auch eventuell wegen dieser Einstiegszeit während Covid, hatte ich ein relativ durchwachsenes Gefühl, was die Unternehmenskultur anging. Eben aber auch, weil viel, was die Mitarbeiterschaft zusammengehalten hat und so ein familiäres Miteinander bedingt hat, wurde oder musste einfach auf Eis gelegt werden. Und das war dann ein sehr, sehr schwieriges Ankommen, bin ich ehrlich. Aber als das dann alles mal so aufgetaut ist und sich auch intern wahnsinnig darum bemüht wurde, seitens Führungskräften oder tatsächlich unserem Personalservice Angebote zu schaffen, wie wir trotzdem gemeinsam miteinander im Kontakt bleiben können, egal ob wir irgendwo im Homeoffice sitzen oder irgendwie ganz abgeschieden, abgesondert, das hat für mich viel verändert. Und da kam dann so ein Willkommensgefühl bei mir an. Ich bin wahnsinnig überrascht, das kannte ich aus der privaten Marktwirtschaft beziehungsweise aus dem Theater zum Beispiel nicht, ein Gesundheitsmanagement zum Beispiel. Also meine Arbeitgeberin der Agentur für Arbeit, der Bundesagentur für Arbeit, ist es wahnsinnig wichtig, dass wir auch einen gewissen Ausgleich finden. Und wenn es ein digitales Yoga ist oder eine Zusammenarbeit mit Krankenkassen, die da natürlich auch ein wahnsinniges Potpourri inzwischen anbieten, wie Menschen in Arbeit sich gesund halten können. Ja. Und das finde ich wahnsinnig schön, weil da auch wirklich regelmäßig Angebote an uns weitergeleitet werden und wir ermutigt werden, uns um uns selbst ein bisschen zu kümmern. Gleichsam aber auch unsere Führungskräfte die Fürsorgepflicht wirklich ernst nehmen und sich auch wirklich mit uns hinsetzen und sagen, hey, wie geht's dir? Wie läuft das? Wie können wir das irgendwie verbessern? Können wir uns da irgendwie entgegenkommen? Und das finde ich, ist leider gar nicht so der Standard in der privaten Marktwirtschaft. Das ist das bei uns schon echt ganz schön. Und sonst, was ich halt super finde, aus den Gender Studies stammt, das Thema Diversität. Das ist für mich so ein Kernpunkt. Ich wollte immer bei einem Arbeitgeber oder einer Arbeitgeberin arbeiten, die eine gewisse Form von Diversität darstellt und die auch lebt. Nicht nur performt, sondern auch lebt. Und das ist einfach wahnsinnig schön, weil wir haben Menschen, jeden Hintergrunds aus der ganzen Welt bei uns in der Agentur, Menschen mit Schwerbehinderungen, Menschen ohne Schwerbehinderungen, Menschen unterschiedlichster Weltreligionen. Und das finde ich einfach so wahnsinnig gewinnbringend, mit den Leuten im Dialog zu sein und die Leute auch dann zum Beispiel als Trainer, als Inhouse-Trainer bei mir in Seminaren sitzen zu haben, wo der Raum auch mal dafür da ist, sich darüber auszutauschen, über unsere persönlichen Lebensentwürfe, die wir mit reinbringen in die Arbeit und wie wir da zum Beispiel gemeinsam Projekte auf die Beine stellen können. Und das ist für mich echt, da war ich positiv überrascht und bin es immer noch. Und ich hoffe, das wird auch weiter so gelebt und ausgebaut. Und da bin ich echt, ja, wie du sagst, da war ich so ein bisschen on fire. Da bin ich, da lebe ich für. Da kann ich nur drüber loben.
Ja. Ja, ich nehme auf jeden Fall dieses Feuer, von dem du gerade sprichst, wahr, sowohl wie du über deine Arbeit sprichst und eben auch über deine Arbeitgeberin der Bundesagentur. Carsten, vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, mich mit dir zu unterhalten. Ich hoffe nicht oder ja, ich möchte es vermeiden, in den Kontakt, persönlich in den Kontakt mit der Bundesagentur zu kommen. Sollte es aber mal dazu kommen, dann hoffe ich, dass ich einen Berater habe wie dich, weil du machst dann wirklich eine sehr tolle Ausstrahlung und kann mir sehr gut vorstellen, dass deine KundInnen das als eben so bereichernd wahrnehmen.
Vielen, vielen Dank. Nein, also ich wünsche es niemandem, dass er es muss, aber, und das ist auch so der Appell, es ist nichts Schlimmes daran, wenn man es muss, aber es kann auch eine Chance sein und die lässt sich gemeinsam viel besser entdecken als ganz alleine, als Einzelkämpfer.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank. Liebe HörerInnen, ich hoffe, euer Bild von der Bundesagentur für Arbeit wurde etwas aufgehübscht, bunter gemacht und geändert, so wie ich es am Anfang der Episode versprochen habe. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.